Bitches.
Bitches?
Ja. Ich sag's dir, Brasser, so die Bitches.
Ich hatte früher eine Badehose, auf der stand What's up, Bitches.
Oh, ja. Also das heißt, die Badehose hat in frühen Jahren einfach den Lukas Vogelsang übernommen, oder was? Oder
ja, genau.
Hast du die selber designt? War das eine frühe Badehose aus der Lukas Vogelsang-Kollektion?
Vorher war ich ein anderer Mensch, diese Hose hat mich verändert.
Siehst du.
Liebe Grüße an meine Mama.
Ja, aber man kennt ja den Gag, wenn der Bauer nicht lacht, dann war die Badehose schuld. Ne? So, ja.
Natürlich. Sag mal, das lustige Erlebnis unseres gemeinsamen Freundes Markus habe ich schon mal erzählt, ne? Als er zum ersten Mal in seinem Leben
auf
Mallorca war und fragte, zu welchem Strand man denn gehen würde, und als Antwort bekam, wir gehen immer zum Playa Beach Strand.
Ja. Ja, ich erinnere mich.
Sag mal, Micky, ich gucke das ja nicht, weil ich habe ja auch gar keinen Fernseher. Bist du Dschungelkönig geworden?
Ich bin wieder einmal Dschungelkönig geworden, ja. Jetzt mittlerweile auch zum, ich weiß gar nicht, 13. Mal in der Reihe oder so, irgendwie so. Ja, ich bin's geworden, ja. Ja.
Das Dschungelcamp ist so langweilig wie die Bundesliga. Immer der gleiche Sieger.
Ja, immer ich.
Ja,
ja, zur Strafe musst du jetzt mit Mike und mir moderieren. Mike ist ja ein bisschen die Desiree Nick von Fußball MML.
Richtig.
Und du bist die Kudo-Klöte.
Nein, ich bin der frühe Dirk Bach, deswegen ja auch die Serie damals, Lukas.
Ach so, verstehe. Ich dachte, du bist die humoristische Kudo-Klöte, die ich immer zu schlucken habe. Und aber gut, bitte. Jede Dschungelprüfung kann vermutlich nicht an das heranreichen, was man gefühlt hätte man, wie ich es nicht getan habe, gestern das Spiel der Dortmunder gegen Leverkusen gesehen.
Du hast es ja trotzdem eines Seismographen gleich geschafft, dieses ganze Gefühl Bundesliga dann doch wieder in einen Tweet einzufangen, als du am späten Abend schriebst, du könntest, was hast du gesagt, du bist nicht nur geografisch sehr weit weg oder...
Ich bin nicht nur geografisch tausende Kilometer von der Bundesliga entfernt.
Ja, weil dieses Gefühl hatten ganz, ganz viele Fußballfans am Wochenende, insbesondere komischerweise noch bevor es überhaupt zu diesem 2-5-Debakel gegen Leverkusen kam, viele Dortmunder.
Ja.
Ich habe ja, wie ihr alle wisst, sehr, sehr viele Dortmunder auch im Freundeskreis, und ich bekam schon Samstag die ersten Nachrichten, dass ein Kollege schrieb und sagte, puh, ich habe jetzt gerade mal auf den Spieltag geguckt, wir spielen ja morgen um 15.30 Uhr. So, der hatte aber was ganz anderes vor.
Ne?
Und dann hatte ich ja einen...
Ich hoffe, das hat er nicht für das Spiel abgesagt.
Und dann hatte ich ja in Lissabon einen von den Allesfahrern oder einen von denen kennengelernt, die sehr, sehr viele Auswärtsfahrten besonders in Europa mitmachen. Und der schrieb mir gestern, der wohnt in Rom, und der schrieb mir, bin unterwegs mit dem Zug nach Venedig. Dort spielt nämlich der FC Venedig mit Nani gegen Neapel.
Ja.
So, und er fuhr zusammen mit einem anderen Dortmunder Allesfahrer, den er damals auf einer Auswärtsfahrt nach Udine kennengelernt hatte.
Ja.
Und die beiden saßen im Zug. Und erst kurz vorm Stadion in Venedig ist ihnen aufgefallen, oh, wir spielen ja auch.
Ach, wie lustig. Ja,
so. Aber eben nicht auswärts.
Ja.
Ja, das stimmt.
Die hatten ja ein Heimspiel, genauso wie wir übrigens. Wir wollten euch nur noch mal dran erinnern, in einem Monat, nur noch einen Monat, dann ist es soweit, die Heimspieltour 2022 von Fußball MML am 6.3. in Berlin, am 9.3. in Gütersloh und am 10.3. in Castrop-Rauxel.
So, fantastisch. Ja, das ist der schöne Teil am Fußball.
Ja, Restkarten unter fußballmml.de/tickets. Ich wollte gerade sagen, da haben wir wieder mindestens 90 Minuten Zeit, uns über die Bundesliga lustig zu machen.
Naja, was passieren wird, ist natürlich, ich werde euch mit offenen Armen in der Hauptstadt empfangen, und dann lese ich natürlich aus dem sensationellen Buch Martin Suter, Bastian Schweinsteiger, einer von euch. Dann gibt es 90 Minuten höchste Literatur. Ja?
Einer von ihr.
Da können wir mal dann wirklich auch über Bastian Schweinsteiger und seine Rolle als sogenannter Experte sprechen. Also ich denke, in Berlin, das wird so der erste Moment dieses Jahr, wo wir mal durchschnaufen können und wo auch mal wieder Raum für so etwas abseitigere Themen ist. Zum Beispiel, wie gut ist denn eigentlich die Glanzparade mit Buschmann und Wolf-Christoph Fuß? So Themen. Also ich teaser das jetzt schon mal an.
Was
also,
ist das? Ist das ein Podcast oder was ist das?
Das ist bei Sky ein Podcast im Fernsehen von Buschi und Fusi. Ja.
Okay.
Ja.
Okay. Ja. Und was machen die da?
die reden miteinander. Und letztes Mal ja Wolf-Christoph Fuß einen Live-Kommentar gerappt. Also er hat ihn gerappt. Also es war eins vor Thomas Gottschalk, ja.
Weiße, mittelalte Männer, die rappen, immer eine sehr gute
Also er hat
Idee.
Einen Live-Kommentar gerappt und Buschmann hat das einzig Richtige gemacht, weil er sich halt im Rap auskennt. Er hat in die Hook gebrüllt, hyper, hyper. Also es ist wirklich, da stimmt okay. alles. Also das ist wirklich okay. grandios.
Ich merke schon.
Ich spoiler mal, ich glaube, wenn ich es richtig interpretiert habe, findet Lukas die Sendung nicht so gut.
Ja, aber darüber reden wir ja in Berlin. Wir reden über das sehr gute Buch von Martin Suter und warum jemand ein Buch über Schweinsteiger schreibt, der wirklich überhaupt keine Ahnung von Fußball hat und über das Drogba-Tor im Finale daheim, das entscheidende Tor, was sie ja dann in die Verlängerung in das Elfmeterschießen gebracht hat, geschrieben hat, es wird erzielt durch einen Kopfballaufsetzer. Das ist vielleicht das einzige Kopfballtor in der Geschichte des Fußballs, was nun wirklich kein Aufsetzer war.
Ja, ich hätte es umgekehrt auch viel spannender gefunden. Also Bastian Schweinsteiger schreibt ein Buch über das Leben von Martin Suter, aber da kommt ja wieder keiner drauf. Naja, wie auch immer, ne? Wie auch immer, ist ja schön.
In meiner Eigenschaft als Moderator kann ich zwei Dinge ankündigen. Erstens, Jingle für Schlingel, wir haben es schon fast wieder vergessen, aber ab nächster Woche ist es soweit. Unsere Hörer haben uns einen Werbejingle kreiert, die ersten Vorschläge, also wir sind natürlich weiterhin offen für weitere, aber die ersten Vorschläge werden akustisch in der nächsten Woche in dieser Sendung ein Teil sein. Wir wollen natürlich aber, dass vor allen Dingen du, Miki, natürlich auch wieder hier im Studio sitzt, damit wir das auch alle gemeinsam hören können. Deswegen verschieben wir das um eine Woche. Dann müsst ihr euch bis dahin den Jingle für Schlingel denken und jetzt einfach auch nochmal mit uns zusammen den Monat, den wir noch haben, tatsächlich auch nutzen. Wir müssen uns ja top vorbereiten, wir müssen ja fit sein.
Ja.
Wir haben ein wirklich erschöpfendes Bühnenprogramm vor uns.
Ja, soll ich
mindestens die? Dreimal im März. Und dazu muss man natürlich, finde ich, einen gesunden Lebensstil pflegen.
Pass auf, ich mache eben kurz den Jingle. Ich mache kurz den Jingle vorweg, damit um das auch abzusetzen. Also der
Ja, jetzt kommt die Reklame für Reiche und für Arme, der Lukas und der Mike. Und dann, weiter habe ich mich nicht drauf vorbereitet.
Hyper.
Jo, bitte, jetzt darfst du. Ah.
Das war ein sehr schöner verbaler Aufsetzer hier von Micky Beisenherz.
Ah. Das ist richtig.
So, bitte begrüßen Sie an dieser Stelle AG1 bei Athletic Greens. Ich habe es ja schon gesagt, wir müssen uns vorbereiten auf die wirklich stressige Live-Tour mit drei fast aneinander folgenden Live-Acts. Dafür muss man mit einem gesunden Lebensstil sich vorbereiten, muss natürlich auch schauen, dass man sich gut ernährt, dass das Immunsystem wirklich top aufgebaut ist. Verdauung und Darmgesundheit sehr wichtig, wenn man auf Tour ist. Und natürlich auch die Regeneration und der Stressabbau, um einfach auch die innere Mitte und die innere Ruhe zu finden und in sich zu sein. Das alles verkörpert athleticgreens.com/MML. Das ist schon mal die Website an dieser Stelle erzählt. Vielleicht ein paar praktische Lebenserfahrungen und Ernährungserfahrungen an dieser Stelle nochmal ganz kurz von Micky Beisenherz.
Ganz fantastisch. Ich habe das mir bislang immer als erste Amtshandlung des Tages, direkt nach dem Zähneputzen, habe ich mir ein bisschen was davon in Wasser gerührt und habe dann diesen sehr grünen Drink zu mir genommen und fühlte mich natürlich gewappnet für den Tag, an dem es unter Berücksichtigung normaler Lebensmittel kaum möglich ist, die wichtigen Nährstoffe sich zuzuführen, wie sie in AG1 enthalten sind. Und das ist ein fantastischer Start in den gesunden Tag. Also ich kann es sehr empfehlen.
Man kann ja auch sagen oder einfach es zusammenfassen, es ist ein All-in-One-Drink bestehend aus 75 Vitaminen, Mineralstoffen und weiteren essentiellen Inhaltsstoffen. Das Ganze könnt ihr testen unter athleticgreens.com/MML. Dort gibt es eine Willkommensbox, da ist nämlich eine Aufbewahrungsdose und ein Shaker mit drin und ein Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 inklusive 5 praktischer Travel Packs athleticgreens.com/mml.
Ganz fantastisch. Übrigens, liebe Grüße an Jakob Lund, der bei Baywatch Berlin dieses Produkt auch beworben hat. Und der hat es wirklich hingekriegt, 5 Minuten lang über Schokocroissants zu referieren, um nahezu übergangslos dann direkt von AG1 zu schwärmen, wo ich dachte, ja, du bist mir auch so ein richtiger Ernährungspapst, ne? Vorher die ganze Zeit.
Aber das musst du doch machen, so ein richtig schönes Laugencroissant mit so einem halben Pfund Butter und dann so in Athletic Greens tunken und dann reinbeißen und sagen, Mann, was bin ich gesund? Na, immerhin hat er nicht wieder die Geschichte mit dem Espresso und dem Löffel erzählt. Naja, es ist ja auch alles.
So, wir schweifen ab.
Das war ja auch Tommy Schmidt, siehste? Der die Geschichte erzählt hat. Ja.
Wir schweifen ab.
Ach, Quatsch, ja, doch. Mike. Pass auf, Mike, dann gebe ich, um zum Fußball zurückzukommen. Heute ist ja der 7. Februar.
Das ist absolut richtig.
Das heißt, weißt du, was in 9 Tagen ist?
Ich würde mal sagen,
der 13.
Der 18. Februar. Nee, Quatsch, der 13. Februar.
Was
hast du denn? 13?
Der 7.
Warte
mal,
pass auf,
Mathematik bei Fußball ML. Leute,
in 9
heute
Tagen.
Ist ja der 7., was ist in 9 Tagen? Der 13., nein, der 18.
Ich habe es akustisch nicht verstanden.
Pass auf, ja, wie hat eigentlich Max Eberl bei VfL Wolfsburg gespielt gestern gegen Gütersloh?
So, können wir vielleicht,
was ist denn in 9 Tagen?
Weihnachten?
In 9 Tagen feiert ganz Österreich Kranke.
Weil er
da spielen die Bayern gegen Salzburg.
Ja, genau. Bayern gegen Salzburg spielen. Wir müssen
der beste
die
Gag.
Leute doch
Ey,
mal
Ey, Mann, ich kriege noch nicht mal mit, dass Dortmund gegen Leverkusen spielt. Da soll ich wissen, wann Bayern gegen Salzburg spielt. Komm. Also das ist ja nur wirklich...
Komm, du mit einer halben Mitgliedschaft beim FC Bayern, seitdem du im Dieter Hoeneß Fanclub bist.
Ja, zu Recht. Völlig zu Recht.
Darf ich jetzt?
Ja. Bitte, Mike.
Musik bitte. Und damit begrüßen Sie zum letzten Mal in Südafrika den Dschungelkönig der Herzen. Hier ist Micky Beisenherz.
Vielleicht bleibe ich auch für immer hier. Ne?
So, mach das doch
mal.
Mach das noch.
Ja.
Wann geht dein Flieger? Nur damit wir uns jetzt schon mal darauf einstellen können.
Der Flieger geht mittags. Deswegen werde ich auch gleich zeitnah meinen Scheiß zusammenpacken, damit ich hier rechtzeitig raus bin. Ne?
Verstehe. Also, wie immer gehetzt Micky Beisenherz, wie immer die Ruhe selbst.
Sowieso.
Lukas Vogelsang.
Hallo aus dem Berliner Wedding. Und hier ist der Mann, der wie immer, der ist der Spider-Man von Fußball MML. Er hat alle Fäden in der Hand.
Schnell
hier
Tomatensaft.
Ist Mike Nöcker, der gerade entgeistert sieht, wie Micky Beisenherz den Podcast verlässt. Es ist wirklich, es ist Fußball MML. Es ist aber auch eine Screwball-Komödie aus den 50er Jahren. Es ist, gleich kommt er von der anderen Seite wieder, weißt du, der läuft so lang nach links, bis er rechts wieder rauskommt, ey. Der Super Mario Brother, Micky Beisenherz, da fangen wir ohne ihn an, der ist ja jetzt eh nicht da.
Das mal vorstellen, tatsächlich. Micky wird vorgestellt, Micky Beisenherz, ich grüße Sie ganz herzlich, bla, und sagt dann, so, ich hole mir mal einen Tomatensaft. Dass noch 2 weitere Protagonisten hier vorgestellt werden. Das
weil ich halt wusste, ihr würdet die Zeit sowieso durchlabern und es würde niemandem auffallen, nur da ihr ja kein Bild unbequasselt lassen könnt, es natürlich dazu, dass das überhaupt thematisiert worden ist. Ich habe mir einen Tomatensaft geholt, um hier am Tisch in meiner Lodge schon mal ein bisschen das Flugzeugfeeling zu haben.
Ich wollte sagen, den kriegst du doch zu Hause ans Bett serviert, oder?
Ich habe, selbstverständlich. Meine Frau ist ja schließlich Flugbegleiterin und bei ihr ist sogar so, wenn sie sich die Pulsadern aufschlitzt, dann kommt Tomatensaft daraus. Das ist ja bei, Aber wenn ich jetzt, obwohl ich nicht im Flugzeug bin, Tomatensaft trinke, dann stelle ich ja im Grunde genommen 20 Jahre Bühnenprogramm von Thomas Hermanns komplett auf den Kopf. Ich habe ja seine Theorie quasi dann komplett, quasi ad absurdum geführt, möchte ich mal sagen.
Aber mal angenommen, du hast dieses sehr gute Buch von Martin Suter, ja, über Bastian Schweinsteiger in der Hand und sitzt auf deinem Sessel, wo du immer Nickerchen machst und dann dämmerst du so weg und schläfst ein. Läuft sie dann auch viel zu nah an dir vorbei und erwischt dich so am Ellenbogen, obwohl rechts mehr Platz gewesen wäre, nur um dich aufzuwecken? Weil das ist
absolut richtig.
Weil das ist eigentlich der Standard-Flugbegleiterinnen-Move. So, man ist gerade eingenickt, man hat den Platz außen und dann rammen die mit dem Wagen dir voll gegen den Ellenbogen und sagen Entschuldigung.
So ist es. Ja.
Nee, Entschuldigung, das sagen ist wir so. Ja gar nicht. Mike, du verzweifelst schon wieder. Es war was am Wochenende.
Es ist so, man möchte nicht drüber reden, ne? Es ist die Peinlichkeit des Wochenendes. Man weiß, also jetzt nicht man selber, im Grunde genommen ist es so, man wacht morgens auf, man weiß, ja, man hat die Nacht davor
immerhin
Scheiße gebaut und will, versucht einfach nur Zeit zu schinden, um ja nicht über gestern reden zu müssen. So ein bisschen ist das hier auch im Podcast, außer dass wir die Scheiße nicht gebaut haben, sondern halt andere Menschen in gelben Trikots und schwarzen Hosen.
Die Spieler von Borussia Dortmund fühlen sich gerade, glaube ich, so ein bisschen so wie Marc Overmars in dem Moment, als Frau Overmars ins Wohnzimmer kam und sagt, Marc, möchtest du mir diese ganzen Nachrichten an die anderen Frauen mal kurz erklären? So fühlt man sich so derzeit als Teil des Teams von Borussia Dortmund.
Jetzt versetzt euch mal in Erling Haaland. Der ist heute Morgen aufgewacht und hat erstmal geguckt, wie lange es noch ist auf dem Kalender bis zum nächsten Transferfenster. Und dann hat er so einen riesen Abreißkalender. Da hat er erstmal die Hälfte weggefressen, ja, von dem Papier. Und hat das Papier runtergeschluckt vor, ja, Wut, weil er gedacht hat, was mache ich denn hier? Ich hätte doch im Winter vielleicht, ja, weggekonnt. Weil er musste ja auch sehen, also dessen wachsmaskengleiches, ja, Gesicht auf der Tribüne hat ja tatsächlich ohne Regung Bände gesprochen, weil der da saß und sich gedacht hat, okay, das ist die Mannschaft, mit der ich spiele. Aber diese Mannschaft funktioniert ohne mich überhaupt nicht. Aber sonst ist, ja, da auch niemand, der das auffängt. Was mache ich hier? Und dann ging es natürlich sofort los. Und wo gehe ich im Sommer hin? Wo ist noch? Und dann hat er natürlich, ja, sofort Volker Struth angerufen und hat gesagt, sag mal, Volker, wo geht denn der Süle jetzt hin? Nur damit ich das mal weiß. Ja. Da würde ich nämlich dann auch, ja, hinwechseln.
Ich hab eine kurze Frage, oder ich stelle euch mal eine kurze Frage, die ich heute Morgen schon Lena Kassel im MML Daily gestellt habe.
Ja.
Könnt ihr mir mal den Unterschied zwischen Bayern München und Borussia Dortmund erklären?
Ja.
Ungefähr 30 Meistertitel. Weiß ich nicht, was meinst du denn, welchen Unterschied? Also jeden Erfolg, Stringenz, Kontinuität, Siegergehen, sehr viele Titel, wie viele brauchst du denn?
Ich habe gestern mir tatsächlich was zurechtgelegt, was mir als Idee kam, als ich einen Ausschnitt von einem Reus-Interview gelesen hatte, der sich geäußert hatte zu seiner Zukunft und gesagt hat, Borussia Dortmund ist mein Verein, Dortmund ist meine Heimatstadt, ich möchte hier meine Karriere beenden. Und zeitgleich wird ja auch gerade in den Interviews mit Herbert Hainer so ein bisschen die Zukunft von Thomas Müller verhandelt, wo es darum geht, bleibt er über seinen Vertrag, der läuft noch bis 2023, hinaus in München und beendet er auch seine Karriere. Und dann habe ich gedacht, Moment, die beiden sind ja ein Alter, 89 geboren, ich glaube Marco Reus ist 5 Monate älter, die spielen eine ganz ähnliche, ja, Position, nämlich dieser schwimmende Spieler hinter der einzigen Spitze und manchmal müssen sie auch eine falsche 9 geben, wenn eben dieser Stürmer Lewandowski oder Haaland fehlt und hin und wieder müssen sie leider auch auf die Außen ausweichen, aber sie sind eigentlich seit 12 Jahren prägende Figuren in ihren Vereinen, auf der ähnlichen Position, beides Nationalspieler. Für mich sind sie aber auch sinnbildlich für den Zustand beider Vereine, weil Thomas Müller und Reus auf dieser Position nicht unterschiedlicher sein könnten, gerade in den vergangenen 2 Jahren. Und dann bin ich auf folgendes Bild gekommen. Marco Reus braucht Gefühle, kann aber keine erzeugen. Oder um mal in die Metapher zu gehen, er ist ein herausragender Surfer, kann aber keine Wellen selbst herstellen. Er ist keine Wellenmaschine. Die Wellenmaschine für die Wellen, auf denen, ja, er surfen kann, dafür ist Haaland zuständig oder Bellingham bei Borussia Dortmund. Und die Wellenmaschine, ja, beim FC Bayern ist aber unter anderem vor allen Dingen Radio Müller. Also der muss kein Gefühl haben, um dann losrennen zu können, sondern wenn nichts da ist, dann erschafft er diese Gefühle. In dieses Vakuum hinein quatscht er alle so lange voll, sich am allermeisten, ja, bis dann halt diese Emotionalität entsteht. Und das ist das. Die Bayern können aus sich heraus Emotionalität erzeugen. Die Dortmunder brauchen immer erst jemanden, der sie anzündet. Und deswegen sind Marco Reus und Thomas Müller absolut sinnbildlich für mich für den Zustand beider Vereine in 2022 und auch in den letzten 2 bis 3 Jahren.
Als du gerade eben gesagt hast, Marco Reus hat ein Interview gegeben, in dem er angekündigt hat, seine Karriere in Dortmund beenden zu wollen, hatte ich spontan gedacht, ja, das hat er dann Sonntag ja auch gleich gemacht.
Ja, na, aber, das ist doch, jetzt, aber dieses Spiel ist so ein absoluter Beweis dafür. Wo war denn Marco Reus? Also ich will nicht jetzt wieder diese unsägliche Mentalitätsdebatte führen, aber es geht doch darum, muss nicht ein Spieler dieser Klasse gucken, dass er dieses Spiel irgendwie an sich reißt und rumreißt? So, auch das andere Topspiel, FC Bayern München gegen RB Leipzig, stand immer wieder im Verlauf der 90 Minuten auf des Messers Schneide. Aber dann hast du halt einen Thomas Müller, der entweder vollstreckt, vorlegt oder immer wieder, du hörst ihn ja im Stadion, immer wieder diese Angriffswellen inszeniert oder initiiert. Und das ist so ein Unterschied, wenn du da so eine Quasselbacke hast, ja? So einen Typen, der halt selber so viel Verdrängung hat, so viel Wucht, also in der Präsenz auf dem Platz, in dem, wie er dich entnervt als Gegner, in dem wir alle, so wie Kahn früher, weiter, immer weiter, wo er die selbst den Letzten in der Vierer- oder Dreierkette am Schopf aus der Lethargie zieht. Ja, das ist ja Thomas Müller.
Das ist ja der Lukas Vogelsang des FC Bayern im Grunde genommen. Ne? So, ja, das ist doch, das weiß man doch auch, wenn man uns da mal auf Tour erlebt hat, wie wir da teilweise erstmal rauskommen auf die Bühne, wie so ein Sack Sülze. Und erst Lukas Vogelsang labert uns quasi zur Topleistung. So ist das ja. Das muss man sich auf der Bühne auch mal angesehen haben. Da hat man ja demnächst ja die Gelegenheit, dessen angesichtigt zu werden, wie das bei uns ja auch ist. Es ist erst Lukas Vogelsang, der diese Welle. Und ich meine, jemand mit diesem Haar kann ja nur der Wellenmacher sein bei uns. Und es ist im Grunde genommen eine Duplizität der Ereignisse. Deswegen, ja, so ist es. Aber nein, du hast natürlich
Niki,
komplett
recht. Ist das
der
klassische Wellerflex?
Das ist der Wellerflex, genau.
Ja, wo ich bin, ist immer oben, ne?
Aber es ist natürlich genau das, was du sagst. Das ist ja eine perfekte Analyse. Marco Reus muss sich hineinlegen in ein bereits bestehendes Gefühl. Und Thomas Müller kann eines erschaffen. Und ist deswegen ja auch so wichtig für den Verein. Und deshalb werden sie sich natürlich auch genau überlegen, was für ein Angebot sie ihm machen, damit er in diesem Verein auch bleibt. Was er sowieso wird. Also er wird ja höchstwahrscheinlich jetzt nicht nach Newcastle wechseln und auch nicht nach Everton. Also nach Newcastle schon mal gar nicht. Da wäre ja nun auch wirklich schön bescheuert, wenn sich Thomas Müller als einer der ehrlichsten Profifußballer der Bundesliga hinten raus da noch so ein bisschen das Image annockt, wenn er sagt, ich wechsle jetzt nochmal nach Newcastle. Das ist wirklich totaler Blödsinn. Und Everton wird er auch nicht machen. Das heißt, er wird höchstwahrscheinlich beim FC bleiben bis zum Karriereende in 2 bis 3 Jahren. Und da als Legende morgens beim Bäcker irgendwo in München stehen oder bei Dallmayr und die werden sagen, Mensch Thomas, ein ganzes Leben bei einem Verein, herrlich. So, die werden ja nicht sagen, Mensch, die 2 Jahre in Newcastle und dann noch 2 Jahre Katar, das war ja wohl gar nichts. So.
Habt ihr dieses wunderbare T-Shirt von ihm gesehen, was er leider zu spät gepostet hat, weil er auch manchmal ein bisschen unbedarft ist, aber er hatte sich ein T-Shirt machen lassen mit seinem Konterfei drauf und dem von Gerd Müller.
Ja.
Und darauf stand, es hat 500 Mal gemüllert. Weil er ja vergangene Woche sein 100, oder jetzt, doch, es muss vergangene Woche gewesen sein, sein 135. Tor erzielt hat. Oder in diesem, im Januar irgendwann. Das heißt, 135 plus 365 ergibt 500 Müller-Tore beim FC Bayern in der Bundesliga. Er hat das aber gepostet, nachdem er gegen Leipzig getroffen hat. Und da war es natürlich schon veraltet, weil jetzt sind es ja 501 Tore. Aber es ist natürlich eine schöne Geschichte. Und ich fand das auch nochmal, nachdem Lewandowski ja auch Gerd Müller schon gefeiert hatte, damals seinem Tor gegen Freiburg, als er den Rekord eingestellt hatte. Und jetzt auch nochmal dieses, wie Müller an den großen Müller gemahnte, der ja für ihn auch ganz am Anfang seiner Karriere noch, und das vergisst man manchmal, war der noch Offensivtrainer, also Strafraumbevollmächtigter des FC Bayern und hat da die Jungs herangezogen.
Ja.
Ja, und das ist es eben auch. Der FC Bayern hat halt immer irgendwie noch einen Müller da. Nur das andere ist eben auch, wenn der Müller mal still ist, also wenn diese Wellen ausbleiben für vielleicht 3 Minuten, hast du dahinter halt noch einen Joshua Kimmich, der den Tränen nahe ist, weil er seit 3 Minuten keinen Ball bekommen hat. Also ist ja, da steigt ja die Wut in ihm auf, wenn das Spiel an ihm vorbeiläuft oder der Gegner den Ball hat. Das ist ja eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, gegen die man sofort angrätschen, anbrüllen und anrennen muss. Und dann hast du schon einen zweiten davon. Ja? Also dann hast du Thomas Müller und dann hast du eben auch noch Kimmich dahinter. Und das ist ganz einfach, das ist der große Unterschied. Weil ich glaube, dass Borussia Dortmund mit 2 solchen Figuren an neuralgischen Punkten im Kader und auf dem Platz sofort eine andere Mannschaft wäre. Eben mit einem Haaland als Zugpferd vorneweg ist es schon eine andere Mannschaft. Und wenn du dann noch so einen Allround-Mittelfeldspieler wie den Kimmich hättest, also einen Zerstörer, der gleichzeitig mit Schnittstellenpässen aus dem Mittelfeld komplett die Defensive des Gegners aufreißen kann, dann hast du natürlich sofort ein ganz, ganz anderes Spiel. Und ich glaube, das ist der entscheidende Unterschied. So viel mehr auf dem Platz ist es gar nicht. Der Rest ist in den Köpfen.
Ja, aber der Rest ist natürlich im Fußball ganz entscheidend, ne?
Lena hat das heute Morgen als Unterschied die Gier genannt. Also, dass du einfach auf der einen Seite eine Mannschaft hast, die immer gierig ist, egal zu welcher Situation. Und auf der anderen Seite ist eben Borussia Dortmund. Oder wie mein Freund Max mir neulich mal schrieb bei irgendeinem Spiel, das auch mal wieder eng war, schrieb er, Borussia Dortmund ist, was hat er geschrieben, das schlampigste Genie der Bundesliga.
Ja.
Oder die genialste Schlampe, eins von beiden.
Ja, ja.
Ich weiß
leider,
nicht, was
leider
ich...
beides.
Ja.
Leider beides für eine langfristige Beziehung eher mit wenig Befriedigungspotenzial, möchte ich mal sagen. Bayern München angeht mit der Gier, vielleicht ist das auch das neue, der neue Spruch. Vielleicht muss das aufs Wappen. FC Bayern, all you can beat. Ne? So, das war, immer weiter, ja. die Gier, der immer, Gier, genau. Immer gewinnt.
Gier san Gier.
Gier san, genau.
Mir san Gier, mir san genau. Gier.
Ja, wundervoll.
All you can beat, mir san Gier. Ja, toll.
Ja, dann haben wir doch schon
also,
den,
warum müssen wir das auch noch machen?
Den längsten Folgentitel aller Zeiten. Genau, das machen wir. aber es ist, du zum Beispiel siehst du es auch, Leon Goretzka fällt ja im Moment aus und dann hast du eine Figur wie den Tolisso.
Warum denkt Tolisso?
Der eigentlich schon weg ist, wo klar ist, der geht zu Real Madrid oder der geht zu Olympique Lyon und plötzlich funktioniert der wieder. Plötzlich denkst du, ach, deshalb haben die für den mal 40 Millionen nach Lyon überwiesen. Ist ja ein herausragender Mittelfeldspieler. Er war schon der beste Mann auf dem Platz gegen Hertha BSC. Jetzt wieder sauberer Ballverteiler, in Eroberung großartig. Dann einer, der aus dieser Sechser oder Achter, aus der Halbposition da, immer wieder nach vorne sticht und die Offensive unterstützt. Wo du denkst, oh ja, okay, den haben die Bayern dann eben auch noch. Also auch der hat sich gefunden, auch der hat plötzlich diese Bayern-München-Impfung bekommen, ja, an der Seite von Joshua Kimmich und fällt nicht mehr ab, sondern ist plötzlich eine spielgestaltende Persönlichkeit beim FC Bayern, was man ihm überhaupt nicht mehr zugetraut hätte. Und das macht es dann eben aus, wenn du so viele Unterschiedsspieler auf dem Platz hast. Und da haben wir über einen Leroy Sané, der mittlerweile ja nur noch... also der das sozusagen das im Positiven, das Negativ seiner Leistung bei der Europameisterschaft ist, der mittlerweile obwohl er irgendwie einen Zehner gibt oder einen Außenstürmer, trotzdem immer wieder in der Rückwärtsbewegung die Angriffe des Gegners unterbricht, indem er sie abgrätscht oder abläuft. Also der diese ganze Rückwärtsverteidigung auch von Nagelsmann total verinnerlicht hat und mittlerweile genau der Sané ist, von dem Mike nicht mehr gedacht hat, dass das jemals noch sein kann. Also da gibt's ja wirklich mittlerweile, du kannst wahrscheinlich sogar die ganze erste Elf nehmen, die dagegen gegen Leipzig gespielt hat, wo du sagst, okay, das ist dann Position für Position ein anderes Niveau.
Und das ist ja auch der Unterschied, ne? Also wenn Haaland ausfällt bei Dortmund, denkst du, oh scheiße, das war's. Meisterschaft vorbei, ist sie sowieso schon länger, aber Meisterschaft...
Das habe ich vorher auch schon gedacht,
so.
Aber gut, ja.
Naja, sag ich ja. Bei Bayern fällt Goretzka aus, da kommst du nicht auf den Gedanken. Jetzt gerade neu Manuel Neuer, 6 Wochen verletzt wegen Knieoperationen. Niemand kommt auf den Gedanken zu sagen, oh, jetzt,
das
könnte aber nochmal spannend werden. Und das ist halt, auch das ist der Unterschied. Und ich meine,
bei Dortmund hast du Nico Schulz, dann denkst du schon, oh, das Nico Schulz geht's nicht gut. Das
aber der ist doch jetzt mit der Ex von Brad Pitt zusammen.
Ja, also bitte.
Das muss dem Jungen doch einen Schub geben. Also das verstehe ich, das verstehe ich nicht. Da muss man doch mal, um es im härter Fansprech zu sagen, die zweite Stufe zünden.
Ja, absolut richtig.
Es ist auf jeden Fall so, dass wenn du von Sané erzählst und dem Gegenpressing in der Rückwärtsverteidigung, wenn man von Gier redet, wenn man darüber nachdenkt, wie früher Borussia Dortmund gespielt hat, also allein, dass man quasi nostalgische Gedanken an Lukas Piszczek und Schmelzer bekommt.
Marcel Schmelzer. Kevin Großkreuz. Ja. Erik Durm.
Ja, aber die hatten alle, also hätten sie es doch dabei belassen. Aber das waren halt einfach alles Spieler,
die waren gierig.
Die waren halt, die haben vielleicht den Mangel an Talent im Vergleich zu den Spielern, die jetzt bei Borussia Dortmund auf dem Platz stehen, aber doppelt und dreifach ausgeglichen halt eben mit Gier, mit der viel zitierten Mentalität, mit dem unbedingten Willen zum Erfolg. Und ja, wir wissen ja, das kann man sich ja dann im Almanach angucken, dass das ja durchaus auch mal zum Erfolg geführt hat. Sogar zweimal hintereinander, was die Meisterschaft angeht. Davon sind die jetzt ja nun wirklich sehr weit entfernt. Obwohl die Spieler auf dem Platz ja technisch zumeist besser sind. Schade, aber so ist es.
Lena hatte ja während des Spiels gegen Leipzig auch einen wunderbaren Tweet abgesetzt, wo sie schrieb, selten so ein fantastisches Pressing wie das der Bayern gesehen. Also entweder schaffen sie es sofort, den Ball zu erobern, oder sie bringen das Spiel in ein Segment, da fehlt mir jetzt das Wort, aber sie bringen das auf eine andere
Ebene?
Vergiss es.
Ebene?
Nee, nicht eine Ebene, sozusagen eine
Sphäre?
Auf dem Spielfeld. Auch nicht. Es geht darum, sozusagen auf einen anderen Ort auf dem Spielfeld. Mir fällt nur das Wort nicht ein.
Ja, was denn für ein Ort? Wo soll der Ort denn hin?
Ich lese das später nochmal nach. Naja, in einem anderen Bereich auf dem Spielfeld auf jeden Fall, wo dann der Zugriff leichter für sie ist. Und das ist ja eben dieser Nagelsmann-Fußball. Also, dass sie es schaffen, durch gezieltes Pressing das Spiel dann auch so zu verschieben, dass sie den Gegner dorthin bekommen, wo sie ihn haben wollen. Und dann müsst ihr mal auf die Aufstellung gucken. Der spielt ja eine Fünferkette zu Hause gegen RB Leipzig, die vielleicht nach den Bayern bestbesetzte Mannschaft des deutschen Fußballs. Da sagt er sich, pass auf, ich spiele Dreierkette, aber meine Schienenspieler sind nicht etwa so Chimären aus Außenverteidiger und Mittelfeldspieler. Nee, ich habe doch zwei Außenstürmer mit Coman und Gnabry, die lasse ich mal auf der Schiene spielen. Das heißt, ich spiele die offensivste Fünferkette in der Geschichte des deutschen Fußballs, damit ich vorne für Müller, Sané und Lewandowski noch Platz habe. Das heißt, außer die Dreierkette, Kimmich und Tolisso, haben alle offensiv gespielt. Und das ist ja fast schon so Anlehnung an den Fußball total, der Holländer in den 70ern. Also was Nagelsmann da auch spielt, mit was für einem Chuzpe und was für einem Selbstvertrauen, der dann dahin geht und sagt, pass auf, mein Matchplan gegen RB Leipzig ist absolut offensiv. Und wenn wir zwei Tore bekommen, dann schießen wir drei. Das hat ja Thomas Müller im Interview danach auch gesagt. Wissen Sie, er wurde nämlich angesprochen auf die Frage, wie kann das sein, dass dann der Gegner immer 5 Chancen bekommt? Da sagt er ja, wir bekommen aber 10.
Ja, aber das ist ja genau die Art von Fußball, die ja jeder Fan sehen will. Ne? Also so offensiv da reinzugehen, das ist ja nun weit von dem Fußball der Bayern entfernt, den wir damals so hassen gelernt haben, sondern das willst du ja sehen. Da kannst du ja wirklich die eingefleischten Bayern-Fans nur drum beneiden, dass du einen Trainer hast, der genau in dieser Art Fußball denkt. Also besser geht's ja nicht.
Das Miese an solchen Siegen in Topspielen, also im Fall jetzt von Borussia Dortmund gegen Bayer Leverkusen, ist ja, dass man dann immer über den Großen und die Niederlage redet. Man redet aber nie über den kleineren und den fantastischen Sieg. Das sei natürlich an dieser Stelle auch nochmal erwähnt, dass natürlich Bayer Leverkusen einen Sahnetag sich ausgesucht hat.
Sahnetag, ne?
Ja.
Ja.
Und natürlich fantastisch gespielt hat. Also.
Ja, klar.
Großartiger Fußball war das. Muss man ja leider eingestehen.
Du musst dir zwei Szenen anschauen. Dieser Jahrhundertkonter, hätte ich fast gesagt, zum 2:1, wo sie warten, bis Dortmund den kleinen Fehler im Abspiel an den 16er macht. Und du siehst schon, wie Diaby startet und auf diesen Ball wartet, der dann kommt. Dann legt er ihn, ich weiß gar nicht, der war in einer Vorwärtsbewegung, gleichzeitig aber in einer Rückwärtsbewegung. Und dann legt er den Ball so halb im Fallen, halb im Schleudern auf Schick. Schick spielt sofort auf Bellarabi. Und Bellarabi sieht, dass der vielleicht beste Umschaltspieler der Bundesliga, Florian Wirtz, schon im 16er ist, nicht im Abseits steht. Ja. Und der legt das Ding dann eben an Kobel vorbei. Aber das ist in 5 Stationen so sauber, so präzise und in einem derartigen Highspeed gespielt, dass du das auch nicht verteidigen kannst. Das könnte auch nicht die Dreierkette vom FC Bayern verteidigen. Das hast du gesehen, als Leipzig schnell wurde über Nkunku, über Olmo, über Leimer auch, hast du sofort gesehen, dass die Bayern Defizite bekommen. Aber Dortmund eben auch. Aber wenn du es eben in dieser chirurgischen Präzision spielst als Konter, kann der Gegner da auch nicht viel machen. Also das ist weniger ein Eingeständnis der Schwäche auf der Seite von Borussia Dortmund, sondern eine Lobpreisung der Stärke der Leverkusener, diese Konter so zu spielen. Das fünfte auch, Frimpong auf Diaby, da denkst du in der Sekunde, wo er den Ball außen rechts bekommt, okay, er hat genau eine Möglichkeit. Es gibt genau einen Schnittstellenpass, wo er jetzt an den drei Dortmundern Verteidigern den Ball so legen kann, dass auch Kobel nicht mehr rankommt, Diaby aber nur noch einschieben muss. Und dann spielt er genau diesen Zuckerpass. Das waren so zwei Szenen, diese beiden Konter, wo ich wirklich aufgestanden bin und gedacht habe, ey ja, deshalb Fußballfan, ne?
Ja, total. Tja, das war echt fantastischer Fußball. Was übrigens so ein bisschen... Ich meine, wir haben ja jetzt schon wieder Meisterschaft im Februar. Es wird ja immer früher.
Mhm.
Wir haben aber auch, und das ist, deswegen gucke ich gerade nochmal auf die Tabelle, um auch nichts Falsches zu sagen. Wir haben aber auch die Situation, dass von Platz 2 bis Platz 10 quasi alle Vereine um die Champions League kämpfen. Und von Platz 11 bis Platz 18 alle Vereine um den Abstieg.
Ja, oder um es anders zu sagen, den Tabellendritten der ersten Liga und den Tabellenvierten der zweiten trennen nur 3 Punkte.
Sehr schön. Also ich meine, das ist natürlich spannend auf der einen Seite, aber da ist ja auch kein Wunder, dass man dann mal überlegt, ob man dann nicht mal vielleicht ein Supercup-Finale nach Saudi-Arabien verlegt, um auch neue Märkte zu erschließen und eben... Ja, weil man eben weiß, das bricht hier weg in Deutschland.
Ja, da ist so Hopfen und Malz verloren an dieser Idee. Also da habe ich wirklich gedacht, das ist Satire. Also als Donata Hopfen gefragt wurde, ob sie sich das vorstellen könnte, also dann auch mal so ein deutscher Supercup in Saudi-Arabien. Ich meine, die Spanier haben es ja schon vorgemacht. Dann sagt sie würde zum jetzigen Zeitpunkt nichts ausschließen. Wo ich sage, nee, der jetzige Zeitpunkt ist genau der richtige Zeitpunkt, um es auszuschließen. Liebe Donata
Hopfen. Ja, das sehe ich allerdings auch so. Also es räumt dann zumindest mal mit diesem emotional verklärten Gedanken auf, dass also Frauen per se nicht zum harten Fußball und dem seelenlosen Fußball taugen. Also das ist ein Gedanke, da hätte man sich ja jetzt gewünscht, na jetzt kommt mit der Frau endlich auch die Romantik zurück. Das ist dann also an dieser Stelle dann auch komplett abgehakt, aber naja, was soll's. Was ein Schwachsinn, wirklich. Das braucht jetzt nun wirklich gar keiner mehr. Andererseits, dann sollen die sich den Scheiß doch angucken, dann müssen wir es wenigstens nicht schauen hier.
In der Meldung, die, glaube ich, Lukas per Screenshot geschickt hat in unsere WhatsApp-Gruppe, stand ja oben drüber auch noch als kleine Überschrift, den Fan wieder mehr in den Mittelpunkt rücken.
Und Saudi-Arabien, oder was?
Und darunter stand dann Supercup in Saudi-Arabien. Ich schließe nichts aus.
Ja, herzlichen Glückwunsch. Wie schön.
Ja, aber wenn Saudi-Arabien, dann wird wenigstens der Journalismus in verdaulichen Häppchen präsentiert.
Oh mein Gott. Oh mein Gott.
Meinst du, wir würden uns zerreißen für ein Supercup-Finale in Saudi-Arabien?
Natürlich.
Und ich denke, wir haben es jetzt.
Ja, haben wir.
Lukas, wie hast du eigentlich die Kamera bei dir eingestellt? Du bist aber schon im Klaren, dass wir die ganze Zeit an deine Decke geguckt haben.
Ja, aber ich habe doch währenddessen nochmal den Tweet von Lena gesucht, weil ich das Wort nicht gefunden habe. Und sie hat natürlich gesagt, entweder resultiert eine direkte Balleroberung oder sie verschieben den gegnerischen Ballbesitz in eine bessere Pressingzone. Das Wort, das ich gesucht habe, war Zöne.
Zöne
habe ich gesucht. Verstehst du?
Naja, gut, verstehe.
Okay. Aber das passiert halt, wenn man morgens um 8.30 Uhr auf den Montag aufnimmt. Da ist noch nicht die ganze Sprache wach. Die sind so ein bisschen, was liegt noch in den Laken.
Immer dieses Gejammer, der Montag um 8.30 Uhr, als hätte er irgendwie schon um 6 Uhr irgendwo in Irland in so eine Kohlegrube gemusst, ne, mit so einem kleinen Kanarienvogel, der ihm sagt, ob da irgendwie. Also wirklich, wie hier, der deutsche Journalismus liegt also auch wirklich mentalitätsmäßig am Boden, möchte ich mal sagen. So, wo geht denn jetzt eigentlich Niklas Süle hin, nachdem er dieses wirklich fürchterliche Angebot des FC Bayern bekommen hat? Also es gab ja nie wirklich Verhandlungen, aber als klar war, Niklas Süle soll nur 10 Millionen Jahresgehalt bekommen. Also da war das Tischtuch dann wirklich zerschnitten, da war klar, also eine derartige Form der Demütigung. Das war klar, also hier kommt man nicht mehr zusammen. Ja, so würde ich übrigens auch sehr gerne mal gedemütigt werden, dass mir einer einen Vertrag hinhält für 10 Millionen Jahresgehalt und ich sage, also ich bin selten so sehr gedemütigt worden. Ja. Naja.
Aber Kinder, wollt ihr nochmal, bevor wir über Niklas Süle reden, möchtest du nochmal, Micky, möchtest du nochmal, bevor wir dann ab der nächsten Woche in der Kategorie Jingle für Schlingel den neuen Werbetrainer von unseren Fans auch einspielen werden, möchtest du dich nochmal daran versuchen?
Kinder, spitzt die Ohren, denn jetzt kommen die Sponsoren mit Mike und Lukas und Michael. Das, ich weiß, ich krieg's hinten raus wieder nicht. Das ist, ja, diese Werbung, die ist schön und schnell.
Naja.
Gottes Willen.
Naja, ich hab's versucht. Ich hab's wirklich versucht.
Mike, mach mal wirklich jetzt hier schön und schnell.
Aber schön passt vor allen Dingen, denn Kia hat eine neue Generation, und zwar die fünfte Generation des Kia Sportage herausgebracht. Es ist der SUV-Bestseller aus dem Hause Kia, der in eine neue Runde geht. Und diesmal ist die neue Generation die erste mit einer speziell für den europäischen Markt entwickelten Version. Sie präsentiert sich mit fortschrittlichem Design, das von organischen Formen aus der Natur inspiriert ist. Da gibt es einen Eyecatcher beispielsweise, der markante und detailreiche große Kühlergrill, an den sich Tagfahrlichter in Bumerangform und die markanten LED-Scheinwerfer anschließen. Ansonsten innovative Konnektivität, also Smart-Technologien, alles das, was ein Auto braucht. Es ist innovativ bedienbar. Es gibt ein Panorama-Display und neben Verbrennervarianten ist jetzt erstmals ein Plug-in-Hybrid für den Kia Sportage erhältlich. Und Benziner und Diesel gibt es natürlich zudem mit Mild-Hybrid-Technologie. Also schaut mal nach, entweder beim Kia-Händler eures Vertrauens oder unter kia.com, K-I-A.com. Dort gibt es eben die fünfte Generation des Kia Sportage, eben unter anderem nicht nur im neuen Design, sondern erstmals eben auch als Plug-in-Hybrid.
Damit Micky das nicht immer machen muss, habe ich euch jetzt mal meine Koro-Einkaufsliste für den Januar mitgebracht und lese euch daraus jetzt mal vor.
Ja. Ja?
So, pass auf, ich habe nämlich eingekauft bei Koro.
Oh, okay.
Lecker. Apple Pie Cluster, Bio-Kokoswasser, Fairtrade Cold Brew Coffee, Falafelmischung, Haferdrink, Paprika-Aufstrich Roasted Pepper, Tofu Rosso, Vollkornreiswaffeln, Blaubeer-Schoko-Crispy, Erdnussmischung, schwarze Bio-Bohnen in der Dose, veganer Spekulatius-Aufstrich, veganes Protein-Porridge-Kakao, veganes Protein-Pulver-Schokolade, veganes Protein-Pulver-Vanille und Vitamin D3 K12 Tropfen 50 Milliliter. So.
Ist ja unglaublich. So.
Bravo.
Da macht sich einer fit für die Tour. Da
so
kommst
ist
du ja
es.
Mit, also mit Lakt. Kommst du mit Laktatwerten auf die Bühne? Das ist ja der helle Wahnsinn.
Steckst du mir dann auch so eine Nadel ins Ohr, ins Ohrläppchen? Das erste, was du machst, ist mir so eine Nadel ins Ohrläppchen.
Ja. Selbstverständlich.
Korodrogerie.de ist die Adresse dafür. Jawohl. MML, der Gutscheincode, um 5% auf all das oder das, was ihr euch aussucht, auf jeden Fall auf den Warenkorb eures Einkaufs bei der Nummer 1 für haltbare Lebensmittel. Das Leckerste vom Leckersten unter korodrogerie.de und MML, wie gesagt, ist der Gutschein für 5% auf euren Einkauf.
Also diese Apple Pie Dinger, die sind so lecker, mit denen hätte ich gerne Sex, aber das wäre dann ein Clusterfuck.
Ich hasse ihn.
Ja.
Dieses Gesicht, daraus mache ich mir ein NFT. Und ich hab einen Screenshot gemacht, das könnt ihr im Shop direkt kaufen. Diese Gesichter des Todes von Mike Nöcker, wenn die. Daraus habe ich jetzt ein NFT gemacht. 6.000 Euro. Ihr seid reiche Idioten. NFT mit freundlichen Grüßen. Ja, wo waren wir denn? Beim Thema Niklas Süle, weil natürlich nicht alles, was bei den Bayern passiert ist, Gold war in den vergangenen Wochen, hat sich natürlich auch Karl-Heinz Rummenigge mal wieder zu Wort gemeldet, was er immer macht, wenn wichtige Transfers von verdienten Spielern ins Haus stehen. Dann sagt er nämlich, und das hat ja mittlerweile eine Geschichte, wie bei Toni Kroos, wie bei Jerome Boateng oder auch Hoeneß bei Alaba, Stichwort Piranha, da wird immer gesagt, na komm, so richtig brauchen wir die auch nicht. Reisende soll man nicht aufhalten. Was sollen wir mit einem Niklas Süle? Wenn ich sein Freund wäre, würde ich ihm sagen, er soll sich einen anderen Verein suchen. Gleiches ist ja nun wirklich auch wieder passiert. Es passiert auch.
Er ist ein brauchbarer Spieler.
Ja, es ist so geil. Es ist wirklich ein, nochmal, Niklas Süle ist unter Nagelsmann, die sind ja alte Fahrensmänner aus Hoffenheim, ist absoluter Stammspieler. Ich glaube, der hat über 1300 Minuten diese Saison gespielt. Der hält die Dreierkette da hinten zusammen, wenn sonst keiner verteidigen will. Und dann sagt Rummenigge in seiner ganz eigenen Nonchalance, den brauchen wir nicht. Der hat sich ja eh nie durchgesetzt beim FC Bayern.
Ja, interessant, dass dann die Mannschaft da so konträr zu ihm auch ist, ne? Und ganz klar sagen, wir ärgern uns alle total darüber. Also wie weit ist dann Rummenigge von dieser Mannschaft entfernt? Der muss doch in der Lage sein zu antizipieren, wie die Mannschaft tickt und wie jemand in einer Mannschaft gelitten ist und von welch sportlichem Wert er ist. Aber offensichtlich...
Er ist so weit weg von der Mannschaft, dass man fast den Eindruck bekommen könnte, er ist nur noch Ex-Chef und hat im operativen Geschäft gar nichts mehr zu suchen. Vielleicht sollte ihm das aber mal jemand sagen. So wie es auch bei Hoeneß immer noch dauert, sollte man auch Karl-Heinz mal sagen, so pass mal auf, Kalle, ist gut, jetzt nimm deine zwei Uhren, setz dich bei Uli an Tegernsee und halt doch mal kurz das Maul.
Anruf vom Tegernsee. Karl-Heinz, ich muss dir was sagen. Also ich kann dich nur zur Zurückhaltung ermahnen. Und das kann ich dir sagen. Wer einmal raus ist, der mischt sich nicht mehr in die Belange des FC Bayern ein. Oh, warte mal ganz kurz. Ich muss mal eben... Oh, der Heiner kommt. Ich räume mal den Schreibtisch hier. Der glaubt, ich sei Präsident. Ja, ich komme ja. Ich hau schon ab. Lass mich in Ruhe. Ich hab mich festgekettet. Ich krieg hier nicht mehr raus. Lass mich.
Oh Gott, jetzt hab ich so einen Kudu erschreckt hier mit meinem Geschrei. Ja.
Habt ihr denn diesen durchaus sonderbaren und wenig griffigen Auftritt von Volker Struth im Doppelpass euch angeschaut? Also Volker Struth
Ich war und bin ja noch in Südafrika. Von daher... Es war schwer, hier den Doppelpass zu gucken.
Ja, da muss man sagen, es gab zwei Highlights. Ich glaube, Ex-Kicker-Redakteur Munir Zitouni war da. Der ist jetzt aber Persönlichkeitscoach und Podcaster.
Oder fantastisch, aber das sind wir doch mit Lukas, aber du und ich, das sind wir doch für Mike auch. Wir sind ja auch seine Persönlichkeitscoaches. Also durch regelmäßiges Anbrüllen und Ton abwürgen haben wir ihn zu einem besseren Menschen gemacht. Das ist ja ganz eindeutig so.
Damals bei dieser Weber-Werbung waren wir auch seine Grill-Instructor.
Richtig. Aber bitte, führ fort.
Ja, es ist, also Munir Zitouni war da, aber es war eben auch Volker Struth dort, der witzigerweise, wenn man ihn googelt, und das finde ich unglaublich treffend, also da beweist auch Wikipedia oder Google einen herausragenden Humor, da steht einfach Volker Struth und darunter steht Schauspieler. Einfach, wenn man Volker Struth, den großen Fußballer, Berater, googelt, steht da einfach Schauspieler. Und wer ihn beim Doppelpass gesehen hat, muss sich eingestehen, das stimmt. Er hat einfach ein großes Schauspiel geliefert. Er hat Dinge gesagt wie, normalerweise, wenn so ein Vertrag eines wichtigen und großen Spielers ausläuft, dann setzt man sich so 2 Jahre vor Vertragsende zusammen und bespricht das erste Mal. Mit Hasan Salihamidzic habe ich dann auch telefoniert. Das war allerdings im Herbst des vergangenen Jahres. So, dann Schnitt Florian König. Ja, aber wir haben hier etwas vorbereitet, eine Tafel mit dem Zitat von Oliver Kahn. Wir haben viele Gespräche mit Niklas Süle und seinem Berater geführt und uns dann darauf geeinigt, es sein zu lassen. Wo man dann denkt, okay, es gibt eine Riesendiskrepanz zwischen, ich habe einmal mit Brazzo telefoniert und Oliver Kahn, der sagt, es gab ein halbes Dutzend Gespräche, Minigans, wo sie quasi über die Vertragsmodalitäten und die Zukunft von Niklas Süle gesprochen haben. Also da scheint einiges im Argen zu liegen. Ich bin jetzt auch nicht 100% Team Struth, weil nochmal, Struth ist Schauspieler. Vor allen Dingen ist er aber Berater. Ja. Das, was er da gemacht hat, war im Sinne seines Klienten ein herausragender Auftritt. Nämlich den Bayern den schwarzen Peter zugeschoben, angedeutet, der Niklas, er hat es ja nicht nur angedeutet, der Niklas fühlt sich einfach nicht wertgeschätzt im Verein. Mit ihm hat niemand über eine Vertragsverlängerung gesprochen, nachdem er den zweiten Kreuzbandriss hatte. Also das ist, glaube ich, der Kern des Vorwurfes ist, dieser junge Mann hatte mit 25 seinen zweiten Kreuzbandriss und er hätte sich besser gefühlt damit, wenn der Verein, so macht man das ja manchmal, auf ihn zugekommen wäre, gesagt hat, wir planen längerfristig mit dir, hier ist ein Vertrag über 22 hinaus, werd du erstmal wieder gesund. Diese Wertschätzung fehlt ihm. Daraufhin entbrannte ja ein Riesendiskurs in dieser Doppelpassrunde, angeführt von Stefan Effenberg. Was ist eigentlich Wertschätzung im Fußball? Und sie einigen sich dann darauf, das, was im Vertrag drin steht, an Kohle und die Spielminuten auf dem Platz, was ich eine ganz gute Gleichung finde, weil das stimmt. Es ist das Geld, was du bekommst und ob der Trainer dich spielen lässt. Und beides, haben sie gesagt, müsste doch bei Niklas Süle reichen, wo dann wieder Volker Struth, der Schauspieler, kam und sagte, ja, aber er ist ja nicht im obersten Regal einzuordnen. Und ich hatte in der Süddeutschen was dazu gelesen. Es gibt ja diese 15 Millionen plus Spieler. Dann gibt es diese Spieler zwischen 10 und 15 Millionen und dann gibt es die anderen. Und ich glaube, dass du wahrscheinlich Süle in diesem 5 bis 10 Millionen Bereich ansiedeln musst, aus dem er dann gerne raus wollte. Man kennt das aber von den Bayern, wenn es so um Verteidiger geht, sind sie nicht sofort gewillt, die aufsteigen zu lassen in die höchste oder nächsthöhere Gehaltsklasse.
Ja, auch nicht bei Hernandez?
Ja, aber ich glaube, Hernandez, weil Hernandez schon mit 80 Millionen dazugekauft wurde. Also es geht ja immer so, Süle ist ja, also Alaba war ja damals jemand, der kam sozusagen aus der eigenen Jugend. Den hatten die früh aus Österreich verpflichtet. Der hat sich sozusagen ja hochgespielt, war dann ein Jahrzehnt da. Das heißt, es ist ja immer dieses Bild des Propheten, der im eigenen Land weniger gilt. Süle ist ja nun auch schon ein paar Jahre da und ist ja jetzt nie so jemand gewesen, wo du gesagt hast, ach, der hat nachhaltig auf sich aufmerksam gemacht. Er war dann halt auch oft verletzt und er ist jetzt, obwohl er als Erscheinung spektakulär ist und mit trotz, was ist der, 1,97, 105 Kilo oder so, ja trotzdem einer der schnellsten Innenverteidiger, ja niemand, wo du die ganze Zeit draufschaust und sagst, ach, schön, dass der Süle auch noch da ist in diesem Star-Ensemble. Deswegen rutscht der so ein bisschen durch und das machen die Bayern ganz oft falsch, dass die hingehen und nur auf das gucken, was ihnen der Spieler sozusagen auf der Entertainment-Seite oder auf der Leistungsseite in dem Extrem gibt. Also wisst ihr, was ich meine? So, dass man, so ein Süle wird halt oft, naja, der wird oft so ein bisschen bewertet über seinen Lebensstil. Ja, so, dem hängt ja so ein bisschen das Lasogga-Ding an hier, Lasagne und auch mal ein Burger. Und er ist nicht so ganz hundertprozentig Profi und frisst halt nicht wie Lewandowski seinen Nachtisch zuerst und so. Der achtet nicht so sehr auf sich. Aber was?
Doch, der isst den Nachtisch, doch, der isst den Nachtisch auch zuerst, aber er isst hinten raus noch ein. Das ist halt das Problem.
Ja, also sie bewerten ihn so ein bisschen nach seiner Physik, weißt du? Also, dass die ja leicht einen sozusagen dazu verleiten kann, zu sagen, ah, ist der vielleicht doch ein bisschen zu viel, ist der zu träge, aber nicht nach dem, was er tatsächlich in den Füßen hat. So war mein Gefühl immer.
Ja, ja, ja. Ja, wie gesagt, ich hätte ihn ja auch eigentlich sogar ganz gerne in Dortmund gesehen, hätte ich jetzt auch nicht so schlecht gefunden. So zu dem Zeitpunkt, wo die Bayern nicht zu viel von ihm halten, zu sagen, ja, dann nehmen wir den. Aber dafür ist er, glaube ich, einfach ein bisschen zu teuer auch. Ne? Also es ist ja nicht so, dass er den mal eben so kriegen kannst, was das Gehalt speziell angeht. Und tja, die Frage ist jetzt, wo geht's hin?
Ich glaube, dass Süle Fluch und Segen für die Kabine gleichermaßen ist. Und das haben die Bayern sich wahrscheinlich auch angeschaut. Zum einen Segen, weil man das, wenn man das Interview mit Neuer richtig interpretiert, halt sofort merkt, okay, der ist in der Mannschaft geachtet und ist wahrscheinlich auch für die Kabinenhygiene total wichtig. Auf der anderen Seite ist natürlich so, wenn du diesem Spieler 10 Millionen Euro oder 15 plötzlich zahlen musst, dann ist das wieder die berühmte Beisenherzflut, die alle, Verzeihung, die alle Boote hebt. Und wenn, und das wollen sie oftmals nicht mit so Spielern, die ja so Zwischenspieler sind. Also der ist nicht hundertprozentig Star geworden bei den Bayern. Er ist aber Stammspieler, also so richtig kannst du den Süle ja auch nicht packen. Der ist Nationalspieler, aber dann irgendwie auch nicht. Also für so einen Zwischenspieler, wo sie sich nie so richtig sicher sind, ist der hundertprozentig auch passend zum FC Bayern, sind die Bayern dann, also zumindest die Rummenigge Bayern, nicht bereit, ins nächst höhere Gehaltsregal zu greifen.
Genau, ja, ja.
Tragisch.
Ja. Ne? So, und jetzt nochmal zurück zu Marc Overmars. Habt ihr das eigentlich mitbekommen?
Nee, nein. Was war denn da los?
Naja, Marc Overmars war ja bis gerade eben Sportdirektor bei Ajax Amsterdam und das ja auch überaus erfolgreich, hat ja wirklich mehrere hundert Millionen Transfererlöse erzielt und ist jetzt von Ajax entlassen worden, also direkt, weil er mehreren Mitarbeiterinnen unangemessene Nachrichten geschickt hat. So, also er kann jetzt quasi nur noch bei The Voice of Holland anfangen als Musical Director. Und das ist natürlich auch wieder so ein schönes Beispiel aus dem Profisport, wo dann eine gut gehende Karriere und eine erfolgreiche Partnerschaft auseinandergeht, weil da einer den Strauß Kahn macht und über sein eigenes Genital stolpert. Sehr, sehr unschöne Geschichte. Ja, ganz frisch. So, sowas erfahrt ihr nur durch mich. Das ist der frische Impuls durch Beisi. So.
Man merkt, du bist sehr nah an der Abteilung RTL dran.
Schmuddel. Ja, aus der Schmuddelabteilung. Ja, da bin ich für da. Ja,
ah,
da bin ich
schön.
Euer Maulwurf. Ne? Ja, wie so ein Private Investigator habe ich wieder irgendwo in der Tonne hinten gewühlt und das noch für euch rausgeholt. Ja.
Ich möchte an dieser Stelle nochmal auch Props loslassen. Und zwar, ich weiß nicht, ob ihr, also mir ist es reingespielt worden im Insta-Kanal von skysport.de. Habt ihr Steffen Baumgart beim Fußballgucken gesehen in Quarantäne?
Wer hat ihn nicht beim Fußballgucken gesehen?
Jetzt vielleicht die unpopuläre Meinung, ich habe selten was Peinlicheres gesehen.
Ja, das völlig richtig. Ich möchte nur einfach nochmal darauf hinweisen, bitte guckt euch dieses Video nochmal an und feiert alle, die im Hintergrund auf dem Sofa gesessen haben, die einfach stoisch weiter gerade ausgeguckt haben, egal was Steffen Baumgart gerufen, geflucht oder sonst gesagt hat. Du siehst einfach Menschen, die stur und starr gerade ausgucken. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen, auch in der Gesamtchoreografie dieses Videos. Ansonsten stimme ich dir natürlich zu. Ja, es wird so ein bisschen so, als sei es
Marketingabteilung hat,
ne?
Ja, die Marketingabteilung hat gesagt, pass auf, wir bauen da jetzt mal eine Kamera auf. Steffen, du setzt ja trotzdem die Schiebermütze auf, obwohl du zu Hause bist. Und dann machen wir mal ein kultiges Video, wie unser Kulttrainer zu Hause halt eben auch abgeht. Also das riechst du ja irgendwie 500 Meilen gegen den Wind, wo das herkommt. Ich meine, deswegen bleibt Steffen Baumgart natürlich trotzdem ein super Typ. Aber du merkst natürlich, dass da dann die Marketingabteilung gesagt hat, so jetzt gehen wir den Fans mal hier was. Guck mal, unser Steffen, der kann, selbst wenn er zu Hause guckt, nicht anders, als daraus die Coaching Zone zu machen. Für mich ist eigentlich der beste Darsteller der Hund, der ab und zu hochgeht und ihm eine Nackenmassage gibt. Das finde ich eigentlich gut. Ja.
Ja, der Hund war auch schön, das stimmt.
Aber jetzt, um es mal mit Thorsten Leger zu sagen. Der Steffen Baumgart lebt doch von seiner Authentischkeit. So. Und ich finde gerade dieses Video ist ja nicht authentisch. Das ist ja, dass du dadurch, dass du diese Inszenierung merkst, so dass du denkst, okay, eigentlich fehlt nur noch der Link, wo du die Schiebermütze im FC-Fanshop bekommst. Ja, so die ploppt dann so unten auf, wie bei QVC. Ja. Jetzt nur noch 21 Stück. Oder du kannst auch gleich noch das Einhornkostüm vom Karneval kaufen mit der blonden Perücke. Also das, so war das ja. Also du merkst es so, hier wird die Idee, Steffen Baumgart, die hervorragend läuft für den FC, nicht nur fußballerisch, sondern eben auch an der Seitenlinie, sie haben ein neues Image und so, die wird in diesem Moment ausverkauft.
Ja.
Und das finde ich mit das Fragwürdigste. Dann wird der Assi so unter Zwang zum Kult umgedeutet.
Ja.
Weil es ist ja, du machst den immer als Spaß so, den Camper, den Bademeister und so. Aber hier ist ja das ja völlig ungefiltert und aber auch so hineingesteigert, als hätte er vorher noch Schauspielunterricht bei Klaus Kinski genommen. Ja. So, also, das ist ja nicht der Baumgart, der da zwar wie ein Gorilla, Zitat Christian Streich, an der Seitenlinie rumläuft, sondern es ist ja eine Schippe drüber. Und dann kippt es eben in dieses Hochnotpeinliche und ich weiß nicht, ob sie sich damit einen Gefallen getan haben.
Ja, das ist ja der Kult-Baumi, ne? Der Kult-Baumi hat wieder zugeschlagen. Ja.
Naja. Aber in seiner Interpretation als Klaus Kinski, das würde mir auch sehr gut gefallen. Steffen Baumgart als Klaus Kinski.
Ja, mit dem Unterschied, dass Klaus Kinski sich da besser im Griff hatte.
Ja, aber das möchte ich sehen. Max Giermann, der als Name seit diesem Mirsangier sowieso die ganze Zeit in meinem Kopf rumspukt, was man mit dem machen könnte und dem FC Bayern. Aber Max Giermann als Steffen Baumgart oder als Kinski als Steffen Baumgart, das möchte ich nochmal sehen. Ne? So, also das, so der wird dann auch FC-Trainer. Ja, aber
schöne Vorstellung.
Ja, aber es ist doch immer so dieses, weißt du, wenn du sozusagen merkst, welche Zutaten stimmen, und es dann so auf Knopfdruck machst. Also wenn du dann nur noch dein Nippelpad da hast, das fahrbare Nippelpad mit den Baumi-Momenten, dann wird es
das
immer irgendwie
anstrengend. Das ist ein Zustand, von dem ich nur sagen kann, ich prangere das an.
Da kann ich, weißt du was, wie, man könnte den doch hier irgendwas auf den Arsch kleben und dann irgendwo müssten die wegfliegen.
Ja, stimmt, ja. Stimmt, könnte man machen, ne? Flugsteig, ja, da geht was, ja, stimmt, ja. So, ich muss jetzt, apropos wegfliegen, ich muss jetzt tatsächlich meinen Scheiß packen, ich muss los.
Ja, ich weiß, aber hast du vielleicht ganz kurze Frage noch?
Ja, ich weiß, aber trotzdem weiter, ne? Ja,
ja, natürlich. Hast du mitbekommen, dass seit Max Eberl jetzt beim VfL Wolfsburg spielt, dass sie sogar wieder gewonnen haben, nach einem Vierteljahr Niederlage?
Das habe ich wohl mitbekommen, ja, absolut. Ja.
Aber es ist krass, ne? Ein Vierteljahr nicht gewonnen.
Ja, und was soll ich jetzt machen? Was soll ich jetzt?
Vierteljahr nicht gewonnen.
Ja, wirklich ein Vierteljahr?
Ganz schön krass. Lang.
Da hat der Erfolg so selten gehalten wie der ICE, ne? In Wolfsburg, ja.
Der ist einfach weitergefahren.
Ja.
Ach naja. Ja.
So, darf ich jetzt?
Ja.
Pack jetzt mal und dann komme ich jetzt langsam mal wieder zurück nach Deutschland. Ich bringe euch ein, zwei neue Varianten mit. Und Mike, dir werde ich die exklusiv in der nächsten Woche im gemeinsamen Podcast-Studio werde ich dir dann die neue Omikron-Variante, werde ich sie dir über die Aerosole werde ich sie dir hinüberreichen.
Ich freue mich drauf.
Mit so einer Mischung aus Bruder und Todeskuss.
Exakt, genau das. Ganz genau.
Ja, das wird, ne? Ich freue mich
also,
auf dich, Miki.
Aerosole Mio. Macht's gut, ihr Mäuse.
Bring uns ein paar Klöten mit und dann bis nächste Woche.
Niemand kann Klöten besser gebrauchen als du, das weiß ich. Also, macht's gut, ihr Mäuse. Ciao, ciao. Tschüss.
Bis dann, tschüss. So. Also, nächste Woche wieder vereint. Darauf freue ich mich. Du siehst auch wieder aus, als würdest du unter den Lebenden sein.
Ja, es wird langsam besser. Also, nachdem ich jetzt zwei Wohnungen inklusive Tapeten und Mobiliar durchgeschwitzt habe, geht es mir langsam besser. Ich bin aber noch nicht freigetestet. Also, das muss man auch sagen. 8. oder 9. Tag. Ich habe das Zählen mittlerweile aufgegeben, aber ich habe immer noch eine T-Linie, die so viel mehr Magenta ist als die C-Linie, dass es fast schon Werbemittel ist. Also die ist ja so Magenta, ich könnte die in der Fußgängerzone verteilen. Nee, also das ist kein Spaß und die Woche war jetzt auch echt, also ich habe eine unglaubliche Abgeschlagenheit. Also ich fühle mich auch wie nach so einer Woche Dschungelprüfung. So muss das sein. Deswegen, ich bin froh, wenn es vorbei ist. Das kann ich dir auf jeden Fall sagen.
Das glaube ich. Also, gute Besserung weiter.
Sag mal noch ganz kurz, jetzt wo der Beisenherz weg ist, wie nimmst du die Zweitligatabelle jetzt wahr, nachdem ihr am Wochenende nur unentschieden gespielt habt? Das wird richtig geil, ne? Mit, was ist das, Platz 1 bis 6, nur 2 Punkte Unterschied, ne?
Ja, das wird, also, das ist hochgradig spannend. Leider schwächelt der FC St. Pauli im Moment gerade, aber
ja, zur Unzeit!
Zur Unzeit. Aber Schalke natürlich, Schalke schwer im Kommen gerade.
HSV auch.
HSV auf jeden Fall im Kommen. Bremen ist immer noch so ein bisschen an der Kippe, die gewinnen glücklich, aber gewinnen auch, also ist alles da.
Ich habe nochmal drauf geguckt, Bremen jetzt 5 Siege in Folge, kann das sein?
Seit also, Ole Werner Trainer ist in Bremen, haben die jedes Spiel gewonnen.
Sind sie sozusagen das Kiel des Nordens, würdest du sagen?
Das was des Nordens?
Das Kiel des Nordens.
Ja, das sind absolut.
Mit Ole Werner ist Werder Bremen das Kiel des Nordens.
Werner Bremen ist seitdem ist Werner Bremen.
Werner Bremen ist auch geil, ist auch lustig. Ey, pass auf, lass mal diesen Abschnitt, der jetzt nur so 30 Sekunden ging, aber als Grundlage für die Sendung nehmen und die Sendung so nennen. Werner Bremen, so völlig out of context. Nach einer Sendung, in der es nur um Borussia Dortmund und den FC Bayern ging, nennen wir die einfach Werner Bremen.
Das ist ein Täuschungsmanöver.
Da muss man aber einmal noch Glückwünsche nach Hamburg geben. Also, wie heißt das? Du nennst es Stelling, ne? Heißt das? Ist das richtig?
Die Vorstadt, ja.
Also Glückwünsche in die Vorstadt. Glatzel, der Stürmer Glatzel, hat einen Zweitliga-Ewigkeitsrekord aufgestellt. Schnellster Hattrick aller Zeiten in Liga 2.
In 8 Minuten 3 Tore.
Ist auch geil, ja. Oder?
Absolut.
Wäre der einer für
also
Borussia
Dortmund? Ich sag's ja immer wieder, wem die Bundesliga zu langweilig ist, was ich durchaus verstehen kann, guckt die zweite Liga. Da ist Spektakel, da ist der Kirmes in die Stadt herein.
Pass auf, da du ja die ganze Zeit schon mit diesen Zetteln so so die ganze Zeit so arbeitest, dass man raschelt die ganze Zeit, musst du denn auch weg? Weil ich wollte noch einen Gedanken, wollte ich noch loswerden, jetzt wo ich dich hier so habe, wo ich dich so festgenagelt habe. Ist dir aufgefallen, dass sich die Tabelle langsam normalisiert? Also über sowas können wir ja sprechen, wenn Micky nicht da ist. Die Tabelle normalisiert sich. Leverkusen jetzt den 3. Platz gefestigt. Leipzig wird trotz der Bayern-Niederlage, glaube ich, kommen. Die werden 4. am Ende. Und auch Frankfurt ist auf dem Weg. Das heißt, ich glaube, die Top 5 wird sich am Ende dann doch so lesen, wie man sie, Klammer auf, Klammer zu, außer Gladbach, erwartet hat. Also ich glaube, dass du am Ende Bayern, Dortmund, Leverkusen, Leipzig und Frankfurt auf den ersten 5 Plätzen haben wirst. Das deutet sich so langsam an. Also so ist so die Überraschungsteams, Union ohne Kruse, Freiburg jetzt auch gegen Köln und so, dass die langsam Boden verlieren. Also dass die das nicht halten können bis zum Ende der Saison. Und die es eigentlich, von denen man es eigentlich erwartet hat, haben jetzt langsam wieder Traktion.
Ist mir nicht aufgefallen, aber
ja, die
ist richtig.
Also
na, es ist natürlich richtig. Also du brauchst ja auch du brauchst ja auch eine Substanz für eine Saison. Also das ist ja, ich meine, also gehen wir mal zurück in die zweite Liga, das kennt der HSV irgendwie in- und auswendig. Der FC St. Pauli sieht es gerade irgendwie. Du brauchst wirklich für eine gesamte Saison. Man ist immer so geblendet von dem, was die Bayern können und von dem, was sie einfach wie so ein Roboter, so ein Stiefel runterspielen, ist ja. Du brauchst Substanz und selbst eine Niederlage wie jetzt bei Borussia Dortmund von nach 3 Spielen gewonnen in Folge. Es ist ja nichts Ungewöhnliches, sondern es ist ja eigentlich eher das Normale. Das Problem ist nur, dass wir uns an das Normale überhaupt nicht mehr gewöhnt haben, weil wir halt eben dieses Übergalaktische an Team Bayern München eben als Blaupause sozusagen immer in der Bundesliga mit drin haben. Und insofern alles das, wovon du gerade redest, ist völlig normal. Es ist nicht das erste Mal gewesen, dass sozusagen vermeintliche Underdogs oder Überraschungsmannschaften in der ersten Phase der Saison da vorne, da oben gestanden haben. Aber du brauchst halt eben Luft für eine gesamte Saison. Und die ist insbesondere dann schwierig, wenn das Wetter scheiße ist. Absolut.
Schaffen Sie es auch an einem kalten, nebligen Abend in Fürth oder Augsburg? Darum geht es.
Bodentief, Wetter schlecht, du hast irgendwie, keine Ahnung, bei Nieselregen keinen Bock da rauszugehen und so weiter und so fort. Das ist einfach, wenn du das alles in eine Saison packst und das komplett stringent durchziehen kannst, dann spielst du halt eine erfolgreiche Saison.
Da geht es, Mike, da geht es vielen Machern in der Bundesliga jetzt so, wie es seit letztem Jahr den Machern von Netflix geht. Sie erkennen, wie schwer es ist, Serien zu starten.
Siehst du. Ja. So ist es.
Genau. Ja, so ist es nämlich. Wie schwer so eine richtig gute Serie ist. Das waren dann nochmal unsere 10 Cent hier zum Wochenstart.
Unser bisschen Ruhm.
Ja, so ein bisschen Ruhm. Nee, aber nochmal, also ich glaube, RB Leipzig hätte mit der Leistung vom Samstagabend jede andere Bundesligamannschaft hergespielt. Nur halt nicht den FC Bayern. Und
die hätten sie auch fast hergespielt, aber es gab ja hinten raus noch, glaube ich, allein Forsberg und irgendwo noch eine Chance, bei dem ich jetzt vergessen habe, von wem. Es gab ja noch 2 richtig dicke Chancen für Leipzig. Also das Spiel hätte auch unentschieden zumindest ausgehen können. Und wäre dann auch nicht unverdient gewesen.
Ja, finaler Gedanke noch. Wie muss sich das eigentlich anfühlen, wenn man Stammspieler beim RB Leipzig war und dann zum FC Bayern wechselt und gegen Leipzig spielt und man ist wieder nur Ersatzspieler, also Sabitzer. Mittlerweile hat ihm Tolisso auch den Rang abgelaufen und du merkst, du bist eigentlich der beste Spieler beim ehemaligen Vizemeister, siehst aber beim FC Bayern in diesem Kader, in dieser Besetzung keine Sonne. Du musst dann absolut, du darfst ab und zu mal Linksverteidiger spielen und kommst die letzten 10 Minuten rein. Das muss sowohl für Sabitzer eine Scheißsituation sein und dann ist es natürlich auch auf der anderen Seite das alte Ding, da kann Heiner erzählen, was er will, sie haben trotzdem den Konkurrenten kaputt gekauft. Also Sabitzer sitzt nur auf der Bank und hat keine Chance in der ersten Elf. Und gleichzeitig fehlt er natürlich im Aufbau bei Leipzig und dem Fußball, den auch Tedesco dann spielt, an allen Ecken und Enden.
Ah ja. Und Upamecano ja auch.
Ja, aber der wird ja seine Zeit bekommen, wenn dann Niklas Süle beim BVB ist.
Ja.
ich bin relativ sicher, ihr habt es zuerst gehört, dass er zum FC Chelsea geht. Also von Nagelsmann zu Tuchel. Ich glaube, das ist der einzig vernünftige Transfer. Rüdiger wird wahrscheinlich nach Italien wechseln und dann spielt er nächstes Jahr einfach Niklas Süle unter Thomas Tuchel. Und das halte ich für einen sehr, sehr richtigen und nur folgerichtigen Wechsel.
Ich merke schon, du hast so neue Energie, dadurch, dass du jetzt irgendwie nicht mehr im Corona-Delirium bist. Du kannst dich von diesem Podcast gar nicht trennen. Ne? Gibt es noch irgendwas, was du noch erzählen möchtest?
Ich habe gestern noch Barcelona gegen Atletico Madrid geschaut. Dani Alves mit dem Spiel des Jahres. Dani Alves, 38 Jahre alt, also fast Durchschnittsalter dieses Podcasts. Schießt ein Tor, legt eins vor und geht dann mit einer roten Karte vom Platz. Also auf jeden Fall, der wäre mein Didi-Man gewesen.
Dein Lucky-Man.
Mike, du bist mein Didi-Man. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Schön, dass wir noch mal so ein bisschen erdig und schlammig über Fußball sprechen konnten hier die letzten 10 Minuten. Freue mich aber auch, wenn der Beisenherz wieder physisch anwesend ist.
Ich mich auch.
Schönen Tag.
Schön, dass du wieder auf dem Damm bist. Bis dann.
Ciao.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR.